Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Oliver Arment, DG6 BCE. Ich bin Vizepräsident von ARIS International. ARIS International, Amateurfunk, Amateur Radio on ISS. Und fühle mich geehrt, dass ich heute hier eine Eröffnungsrede halten darf. Denn das Thema dieser Ham Radio steht ja in diesem Jahr unter dem Motto Raumstationen, Satelliten, Reflexionen, Amateurfunkkontakte ins All. Und das ist ein schönes Thema und ich werde mal die einzelnen Worte mir vornehmen. Seit den ersten Funksignalen des Sputnik im Oktober 57, ein paar Jahre her, hat der Satellitenfunk großes Interesse bei Funkinteressenten ja geweckt. Und die ersten Amateurfunksatelliten ließen ja auch nicht lange auf sich warten, denn Funkamateure sind ja immer an der Stelle, wo es interessant ist und letztendlich sind sie ja auch Wegbereiter für Technologien. Also ein Oscar 1 ist irgendwann 1961 gestartet worden. 61, das Jahr sagt mir etwas. Wie kommt man eigentlich so zum Amateurfunk und wie kommt man eigentlich dazu, sich mit Satellitenfunk zu bewegen? Bei mir war das ganz einfach. Irgendwo habe ich lange Zeit lang Satelliten angeguckt. Man hat irgendwann mal Space Shuttles gesehen in der Zeitung, damals ein großer Hype. Und da hat mein Vater mir dann erzählt, alle 90 Minuten kommt das hier lang und fliegt immer genau hier lang. Das stimmte ja nicht, wissen wir heute. Und mich hat das damals irritiert, dass mein Vater recht haben sollte. Später habe ich beruflich mit dem Satelliten zu tun gehabt, weil ich habe dann irgendwann 1992 meine Amateurfunklizenz gemacht. Irgendwann muss ja auch das Schwarzfunken legitimiert sein. Und ich komme aus Bremen, ich bin dann zu einem Vortrag gegangen, da ging es um den Bremsat, Satellit aus Bremen. Und da bin ich hingegangen und das war in Hannover. Und dann komme ich dann dort in dieses kleine Vortragszimmerchen und da sitzen eine ganze Menge Leute und der Vortragende Hans-Jörg Königsmann hält den Vortrag. Das ist das Institut ZARM an der Uni Bremen, die den Fallturm auch haben. Der Drop Tower ist ja vielen vielleicht bekannt. Die haben also den Satelliten betrieben und was für uns Funkamateure und für uns Satellitenbetreiber halt ein Don't ist, sie haben die Uplink-Frequenzen genannt, sie haben die Modulationsart, sie haben fast die Codierung offengelegt. Toll, wenn ich einen Satelliten oben zerstören möchte, ohne großes Zutun, dann muss ich das so machen. Also haben wir das geändert. So bin ich reingerutscht und in diesem Kreis saßen ein paar Leute, die man heute auch noch kennt. Peter Gülzow, DB2OS, nicht zu übersehen. Daneben dann der Wolfgang Lips, DL4UAD. Und die, die mich kennen, wissen, dass ich halt über Jahre hinweg auch im AATIS, im Amateurkreis Telekommunikation in der Schule halt aktiv gewesen bin im Vorstand. Ich habe Wolfgang dort kennengelernt und seitdem war ich dann auch im Vorstand vom AATIS gelandet, denn den Verein haben wir zusammen vor 20 Jahren gegründet. Was hat das bedeutet? Wir haben die Daten von dem Satelliten reingestellt ins Internet und haben halt Schülern die Möglichkeit gegeben, im Rahmen von Jugendforscharbeiten direkt an diesen Daten teilzunehmen, Universitätsdaten, Daten, die von den Solarzellen zum Beispiel kamen. Man konnte also daraufhin in Unterrichtseinheiten sehen, wie die Solarflächen beleuchtet waren. Man konnte die Drallgeschwindigkeit und das Taumeln des Satelliten erarbeiten. Da sind Jugendforscharbeiten draus gegangen und das Tolle daran ist, die sind natürlich auch hoch prämiert worden. Warum ist das toll? Leute, die dann Jugendforscht gemacht haben und dann rausgehen und etwas präsentieren können oder hier auf der Ham Radio dann einen Vortrag halten können als Kiddies vor einem solchen Auditorium, das ist etwas, die gehen ganz beschwingt in die Abiturprüfung hinein, in die mündliche Prüfung, weil diese drei Lehrer, wenn man einen Kreis von Fachleuten schon mal begeistern konnte für ein Thema, sind drei Lehrer dann auch noch zu schaffen. Gut, Hans-Jörg Königsmann ist mittlerweile bei SpaceX und SpaceX ist vielen ja bekannt, ist eine große amerikanische Raumfahrtfirma, ist dort im Management, die Kontakte halten halt und das ist halt das Schöne, genau so wie wir es gerade eben gehört haben. Ja, es ist eine verschworene Gemeinschaft, ja, es sind die Kontakte halt weltweit und das ist auch das Schöne daran. Zurück zur Raumfahrt, bemannte Raumfahrt, also Oscar hatte ich erwähnt, wie ging das dann weiter? Es ist natürlich klar und dann irgendwann sind die ersten Astronauten oben auf einem bemannten Satelliten, in einer Erdumlaufbahn, in einem Shuttle. Und das führt natürlich auch wieder bei den Funkamateuren dazu, dass man sagt, und warum können wir da nicht ein Funkgerät mitnehmen? Das ist die übliche Methode. So haben viele von den Projekten auch bei uns angefangen. Und es hat einige Zeit gedauert. 1983 hat dann Owen Garriott an Bord von STS-9 das erste von seinen 300 Amateurfunk-QSOs aus dem Weltall geführt. Das war also 83. Wie ist das zustande gekommen? Ganz einfach, weil ein Funkamateur war ein, NBC ist ja bekannt, ein amerikanischer Sender, ein Funkamateur dort, ein Nachrichtensprecher, hat die NASA so lange penetriert, bis sie dann quasi gesagt haben, ja, wir versuchen das. So geht das. Funkamateure sind Wegbereiter. Und Leute, die also Funkamateure, die dann bei der NASA und in der Industrie an wirklich interessanten Stellen sitzen, haben dafür gesorgt, dass diese Technologie dann auch umgesetzt wird. Also ganz kräftig muss man auch da der ARRL danken, denn die haben das quasi dort mit der NASA zusammen angeschoben. Dann ging das halt weiter und ja, wenn man da oben also Astronauten hat, die dann da funken sollen, dann braucht man auch Schulungen und so. Ein internationales Team hat sich dann langsam aber sicher so zusammengerottet. Dabei ist dann halt auch in Russland Sergei Samburov, R3DV zu nennen. Denn das, was dahinter steht, ist, man braucht das an jeder Stelle. Denn es sind ja auch Kosmonauten oben. Und so ging das immer weiter und irgendwann wurde dann SAREX gegründet, dass man dann Shuttle-Amateur-Radio-Experimente macht und irgendwann waren dann auch die ersten Funkkontakte auf der Mir, auch von amerikanischen Kosmonauten oder Astronauten, von den Kosmonauten her in Russland, Astronauten in, auf der Mir dann von den Amerikanern. Für die Amerikaner war aber der Amateurfunk eigentlich nur ein Notfunk. Das ist ein sekundärer Kommunikationsweg gewesen. Sie konnten aber so mit ihrer Familie auch einfach reden, denn die Kommunikationswege waren nicht wie heute. Heute haben die Astronauten oben ja die sozialen Medien auch zur Verfügung, Internet, Twitter, Facebook. Wir kennen das von unseren Eindrücken, wenn wir dann schöne Pressefotos relativ einen Tag nach dem Schießen dann auch schon sehen. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und so geht das weiter und irgendwann hat man dann ARIS gegründet, auch 1996, damit man auf der ISS, auf der Internationalen Raumstation, dann den Betrieb machen konnte. Und 2000, 4 Jahre später, ist dann auch das erste QSO geführt worden. Das Ganze funktioniert natürlich nur mit internationalen Vereinbarungen und da muss man auch den Raumfahrtagenturen eigentlich dankbar sein, dass sie unser Hobby im Weltraum halt auch unterstützen. Es ist aber sehr, sehr, sehr viel Zeit auch vergangen und heute stehen wir an einem Punkt, wo wir mehr als 1000 Schulkontakte gehabt haben mit der Internationalen Raumstation. Was bedeutet so ein Schulkontakt eigentlich? Warum machen wir das? ARIS ist ganz deutlich dafür gegründet worden, dass wir Kontakte mit Astronauten ermöglichen für Schüler. In Deutschland nennt man das MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaftlich, Technik. In Amerika, englisch sprechenden Ländern ist es STEM. Es geht einfach darum, Jugendlichen einen Zugang, einen reizvollen Zugang zur Technologie zu bieten. Und ich denke, Satellitenfunk mit seinen Möglichkeiten ist mathematisch anspruchsvoll für die Bahndatenberechnung, Telemetrieauswertung von Satelliten. Ich denke nicht nur an die bemannte Raumfahrt, sondern auch an die normalen Funksatelliten. Und es gibt halt viele, viele Möglichkeiten, halt Schüler zu begeistern und dies ist eine. Wenn man bedenkt, dass man mit einem Astronauten spricht und später vielleicht sogar noch die Chance hat, ihm persönlich die Hand zu schütteln und dass man seine Frage stellen konnte, nach dem Motto, ich halte auch auf der Aktionsbühne nachher noch einen Vortrag, morgen einen Vortrag auch unten im Vortragssaal. Da sind dann Fragen dabei, zum Beispiel, wenn man oben auf der Raumstation heiratet, nach welchem Recht wird das denn eigentlich dann legitimiert? Ja, die Frage ist nicht ganz trivial. Ich bin Industrie, ich bin Integrator, ich bin Ingenieur. Ich habe ein Problem, wenn ich Microsoft-Software da oben laufen lasse. Welchen Lizenzvertrag muss ich denn eigentlich beim Kauf abschließen? Ja, Sie lachen. Das ist eine reelle Frage. Da hat man sich wirklich Gedanken gemacht und wir benutzen Lizenzen, die die NASA gekauft hat. Es ist einfach. Aber plötzlich landet man in solch einer Welt. Nicht jeder wird die Chance haben, tatsächlich auch einen Kontakt mit der Raumstation zu haben. Viel zu viele Leute stehen an. Wir haben also zurzeit eine Wartezeit von ungefähr für die europäischen Kontakte von einem Jahr. Wir haben das dann geballt. Wir haben im letzten Jahr, haben wir hier ganz aktiv auf der Aktionsbühne einen Überflug am 28.06. sehen können, also genau vor einem Jahr. Aber wir haben auch gesehen, was passieren kann, was Negatives passiert. Denn dummerweise ist dann quasi von der Schule im Nachfeld der Empfänger vollgeblasen worden. Da hat jemand aktiv diese Funkwellen im Downlink gestört, und zwar im Umfeld der Schule. ARIS hat reagiert. Seitdem ist etwas eingebaut worden, was sicher ist, und da zeigt sich auch die Technologie. Wir haben Telebridges. Wir haben eine Station IK-1 SLD in ja, Italien, im Norden von Italien, die jetzt grundsätzlich bei europäischen Schulkontakten hot standby hinterher immer mitläuft. Ehrenamtlich natürlich. Das ist ja das Problem und das ist während der Woche. Man muss immer daran denken, das Ganze fußt auf Ehrenamt. Und das ist das für mich irgendwo der Spirit vom Amateurfunk. Wir machen ja alles ehrenamtlich. Wenige Leute bekommen Geld dafür, dass sie arbeiten. Ich denke so an Agenturen, die vielleicht unsere Frequenzen verwalten. Ich denke an große Vereine, die dann halt irgendwo sich um die Mitglieder kümmern. Aber die Masse von uns arbeitet ehrenamtlich, in der Freizeit, hat zu Hause das Equipment. Und bei diesen Kontakten, muss man sich überlegen, machen wir ja auch Dienst für die ESA, indem wir dann für große Veranstaltungen, wenn dann große Messeveranstaltungen sind oder ähnliches und die ESA da etwas macht, da wird dann bei mir vom Wohnzimmer aus vielleicht Telebridging gemacht. Also es ist schön, dass man mit solchen Leuten zusammenarbeiten darf. Die ESA hat es verstanden und unterstützt uns auch mittlerweile sehr kräftig. Ja, die Raumstation oben entwickelt sich weiter und das war jetzt das Thema Reflexionen, habe ich jetzt eben schon abgehakt. Satelliten hatten wir, Raumstation selbst, die entwickelt sich weiter und bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Seit mehr als 10 Jahren arbeiten wir an dem Thema digitales Fernsehen auf der Raumstation. Es ist ein normaler Produktzyklus in der Raumfahrt. Die Idee ist entstanden, da habe ich mit Henning Recht, DF9IC, in Weinheim beim Kaffee gesessen, an der Kaffeetafel, und wir haben uns überlegt, wie wir 2 Antennen, die die Industrie quasi mal ebenso an der Seitenlinie vorbei am Columbus-Modul mit Willen oder mit Wohlwollen der ESA installiert hat, wie wir diese beiden LS-Wandantennen mit sinnvoller Technik quasi ergänzen können. Das hat also 10 Jahre lang gedauert, so etwas hinzukriegen. Und die ESA hat dann irgendwann ein Budget gefunden, hat gesagt, wir machen das mal eben, wir bauen das. Und für die, die in der Raumfahrt ein bisschen und gerade mit der ISS nicht ganz so bewandert sind, so ein Überflug dauert ungefähr 12 Minuten. Kommt am Horizont hoch, fliegt dann rüber, das dauert so 12 Minuten, und wenn ich digitales Fernsehen machen will, dann geht das so ab ungefähr 20 Grad Elevation bis 20 Grad wieder hinten runter, 1000 Kilometer Entfernung. Alles, was so über 1000 ist, ist die Dämpfung zu groß. Ja, toll. Das sind ungefähr 4-5 Minuten, 10 Minuten, 8 Minuten, 6 Minuten, wir gehen von 6 Minuten aus, Funktechnik. Die ESA ist eine Raumfahrtagentur und hat dann gesagt, das ist alles in Ordnung, wir möchten aber 15 Minuten ununterbrochenes Video haben, weil für Presseaktivitäten braucht man natürlich etwas Zeit, 15 Minuten. Okay, 6 Minuten habe ich aber nur von einer Station aus. Jetzt haben wir mittlerweile 6 Bodenstationen, die ESA bezahlt hat, die halt mit Technik ausgestattet ist, ans Netzwerk angeschlossen ist und BATC, man sind ja hier auch auf der Messe, Jean-Pierre hat seine Software, die er dort vorführt. Wir haben also einen Weg gefunden, diese Sachen zu streamen. Funkamateure kennen keine Grenzen. Und das alles für uns auch keine Grenze. Ja, was ist der Ausblick? Der Ausblick ist im Prinzip aus meiner Sicht heraus, der Satellitenfunk wird auch in Zukunft ein interessantes Themengebiet bleiben. Sehr viele Leute zum Basteln, zum Ausprobieren anreizen. Es ist völlig klar, nicht jeder kann Hochtechnologie, die man heute irgendwo halt verwendet, selbst basteln. Aber schon das Zusammenbauen der Komponenten erfordert ein gewisses Engagement, eine gewisse Energie und ein Verständnis von der Technologie. Die Begeisterung von Schulkontakten mit Astronauten wird auch weiter fortbestehen. Das ist für mich selbstverständlich. Die Astronauten haben auch Lust dazu. Ich wünsche mir nur, dass die europäischen Astronauten etwas mehr Zeit in ihrem Zeitplan haben, auch zu den Schulen hinzugehen oder dass man die Leute erreichen kann. Ich hätte mir gewünscht, dass heute hier anstatt meiner Alexander Gerst gestanden hätte, aber sein Terminplan ist, wo er jetzt nach dem Flug zurückgekommen ist, so voll, dass das leider nicht geklappt hat. Das ist etwas, das muss man halt bedenken, denn die Astronauten, die europäischen Astronauten befinden sich eigentlich nur vor, während und ihren Missionen und hinterher, auch wenn sie schon ein Jahr lang wieder raus sind, kaum in Europa. Sie sind sehr, sehr viel auf Reisen, sind wieder zurück bei der NASA und bei der Roskosmos. JAXA gehört auch mit dazu. Sie sind einfach unterwegs, das ist deren Job. Ja. Lebenslanges Lernen ist für mich am Satellitenfunk leicht zu demonstrieren. Zwischen dem normalen Empfang von einem Signal bis hin zum aktiven QSO über einen Satelliten, das funktioniert, das brauche ich, denke ich mal, das kann man sich vorstellen, das ist etwas, was uns lebenslang begleiten könnte. Ballonprojekte haben wir auch in der Zwischenzeit gehabt, Ich meine, man muss jetzt nicht immer gleich bis auf 800 und 1000 und drüber hinaus denken. Schon mit 30 Kilometern Höhe ist man schon am Rand des Weltraums. Da haben wir auch gezeigt, es funktioniert und lässt sich einfach realisieren. Ich bedanke mich halt im Namen der Leute, die das erleben durften, halt bei den Agenturen, dass sie uns mit diesen Technologien uns diesen Zugang ermöglichen, die Technologien auch ermöglichen, dort umzusetzen. Natürlich auch mit einem leichten Seitenblick. Educational Budgets werden immer weiter gestrichen und zurzeit findet das ganz massiv statt. Ich wünsche uns aber auch solche engagierten Funkamateure wie Bill MacArthur, der im Prinzip, als er 2005, 2006 geflogen ist, immerhin 1800 QSOs von der Raumstation ausgeführt hat. 1800 QSOs während eines halben Jahres. Ist durch die Presse gegangen damals und er hat halt seine Zertifikate und seine Möglichkeiten da genutzt. Und das ist etwas, was ich halt schön finde. Das waren nicht geplante Sachen. Das war etwas, da konnte man wirklich sitzen abends bei sich zu Hause und hat gesagt, ach, da ist jetzt ein Überflug, es ist Samstag. Ach, ich versuche das jetzt mal einfach. Samstag ist übrigens oben Putztag, also er hat lieber gefunkt. Er hat es gemacht. Und da haben Individuen, ganz normale Menschen wie Sie und ich, haben dann einfach mit ihm auch reden können. Und er war hinterher auch erreichbar. Er ist auf die Amateurfunkmessen gegangen und war einfach dort präsent. Solche Leute wünsche ich mir als Astronauten. Aber okay, man darf sich ja etwas wünschen für die Zukunft. Mal gucken bei der 60. Ham Radio, wie es dann aussieht. Insofern danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche uns viel Spaß beim Satellitenfunk. Dankeschön.